Die Leute fallen ja nicht auf die Sachen rein, weil die Sachen stimmen, weil sie stimmen ja nicht. Niemand, der auf diese Sachen reinfällt, hat sich die Fakten angeschaut und ist dann nur falsch abgebogen. Sie haben sich die Fakten eben nicht angeschaut. Sie haben sich von dieser tollen Story einlullen lassen. Und deswegen müssen wir dann eben auch eine tolle Story erzählen, nur die der Wahrheit.
Ihr habt gerade eine der prominentesten Stimmen im Kampf gegen Fake News und Online-Hass gehört, nämlich Thomas Laschig vom Volksverpetzern. Thomas setzt sich leidenschaftlich gegen Desinformation und für Demokratie und Menschenrechte ein. Dank seiner Arbeit kennt er sich super mit Lügen aus und wird uns in dieser Folge aber hoffentlich nichts als die Wahrheit sagen. Wir sprechen heute darüber, wie und warum Desinformation so sehr um sich greift, was das alles mit der extremen Rechten und Klimaschutz zu tun hat und was das emotional mit uns macht. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Thomas Laschig ist nicht nur Buchautor und Podcaster, sondern auch Gründer und Chefredakteur von Volksverpetzer, einem Online-Medium, das Falschmeldungen entlarvt. Volksverpetzer hat einige Preise abgeräumt, zum Beispiel den Goldenen Blogger und den Fact Heroes Award. Thomas hat den Spiegel-Bestseller Werbung für die Wahrheit veröffentlicht und er hat vor ein paar Monaten auch eine Petition mit organisiert, die ein AfD-Verbotsverfahren fordert und die weit über 800.000 Unterschriften bekommen hat. Hallo Thomas, schön, dass du heute da bist.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Du beschäftigst dich jeden Tag mit Lügen und Desinformation. Dreht man da nicht irgendwann durch?
Immer die Gefahr besteht, man muss einige Dinge wirklich immer wiederholen, denn die Fakes sind oft ja auch immer dieselben, zumindest die Geschichten, die dahinter stehen. Also ich glaube, jetzt ist das 10. Jahr hintereinander, dass ich dieselben Lügen über Weihnachtsmärkte und Wintermärkte widerlegen muss. Also es ist immer wieder das Gleiche. Jedes Jahr wird aufs Neue der Untergang der Energiewirtschaft oder des Abendlandes oder sonst irgendwas prophezeit. Ja, es gibt die Gefahr, dass man da ein bisschen verrückt wird, aber wir versuchen das mit Humor zu nehmen und wir versuchen es auch uns teilweise auch ein bisschen einfach drüber lustig zu machen, dass sie immer dasselbe erzählen, weil ja, mit Fakten kommt man da leider nicht weiter, denn es sind ja spannende Geschichten, die hier erzählt werden.
Das heißt, das ist jetzt nicht nur frustrierend, sondern kann auch witzig sein, sich mit diesen ganzen Desinformationen auseinanderzusetzen.
Also ich persönlich, ja, ich würde durchdrehen, wenn ich jedes Mal dasselbe erzählen sollte und müsste. Deswegen, ich habe auch keine Lust, mich dazu zermürben und fertig zu machen. Wenn die auf Auto-Repeat dieselben Geschichten immer erzählen, dann muss man das auch eben thematisieren. Dann muss man da eben versuchen, die Strategien zu wechseln. Und wir haben es lange versucht, ernst zu nehmen, den Dialog zu führen. Es hat nicht geklappt, also machen wir es anders. Und wir bei Volksverpetzer vertreten die Philosophie, dass es nicht nur thematisch, sondern auch stilistisch anders sein soll. Und wenn wir es versuchen, dann sollen wir zumindest wenigstens selber dabei Spaß haben.
Das klingt nach einer gesunden Einstellung, um das auch lange machen zu können, finde ich. Und du hast ja auch dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, habe ich schon angesprochen, Werbung für die Wahrheit. Und das ist auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Das heißt, nicht nur diese ganzen Fake News und Desinformationen bekommen große Reichweite, sondern auch Fakten. Hat dich das gefreut, das zu sehen?
Ja, natürlich. Also hat mich riesig gefreut und ist auch eine große Ehre, dass mir diese Gelegenheit gegeben wurde und dass es so viele Leute auch gelesen haben und toll fanden. Es ist ja auch ein bisschen der Titel Werbung für die Wahrheit, verrät es ja auch ein bisschen. Ja, es geht darum, dass die Fake News, die setzen sich ja nicht durch, weil sie richtig wären. Sie setzen sich durch, weil sie gut vermarktet werden. Und ich habe in meiner Arbeit gegen Desinformation und vielen tollen Organisationen und anderen Faktencheckern kennengelernt, dass es so viel Kompetenz gibt, so viel Wissenschaft, so viel Fakten. Aber die treffe ich dann auf irgendwelchen Konferenzen oder die lese ich dann in irgendwelchen Büchern oder Studien. Aber im allgemeinen Diskurs wird dann wieder darüber geredet, was die AfD oder die Bild-Zeitung gesagt hat. Und diese Diskrepanz habe ich gesehen und versucht, mit Volksverpetzer zu füllen, zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass auch Fakten viral gehen.
Und du beschreibst ja in dem Buch auch, wie Fake News funktionieren oder warum sie so erfolgreich sind. Kannst du da für unsere HörerInnen nochmal so eine ultra-Kurzzusammenfassung geben? Also wie funktionieren Fake News?
Ich habe Literaturwissenschaft studiert, ich bin kein Journalist, aber das hat mir die interessante Möglichkeit gegeben, Fake News als Geschichten zu sehen. Und ich habe herausgefunden, das sind gute Geschichten. Die einzelnen Fakten spielen keine Rolle, denn sie sind ja auch oft falsch. Es sind gute Geschichten und deswegen glauben die Leute und deswegen interessieren sich die Leute auch selten für Faktenchecks, weil sie dann oft glauben, ja, die Geschichte stimmt ja doch, oder? Und meine Antwort darauf ist, dass wir uns dann eben nicht nur auf die Fakten stützen müssen, sondern auch andere gute Geschichten erzählen müssen als Konter, und zwar wahre Geschichten.
Und wenn wir jetzt über Desinformation reden, die kommt ja vor allen Dingen aus der rechten Ecke und da gibt es natürlich auch ganz viel Klimadesinformation. Wie hängt das denn zusammen, rechtsextremes Gedankengut und das Leugnen der Klimakrise oder zumindest das Hinauszögern von Lösungen?
Ich meine, das ist ein zentraler Bestandteil von rechtsextremer Ideologie heutzutage, würde ich sagen. Es hängt damit zusammen, dass zum einen viele derjenigen, die die extreme Rechte finanzieren, verdienen Geld durch die Umweltverschmutzung, durch das Ausstoßen von CO2. Da werden Milliarden in Desinformation gestreut und die Rechten nehmen das gerne an. Denn natürlich, die Klimakrise ist kein Problem, das man lösen kann mit einer rechten Weltanschauung. Das muss man mit internationaler Kooperation lösen. Das muss man durch auch größeren Wandeln auf individueller und struktureller Ebene lösen. Das ist kein Problem, das die extreme Rechte haben möchte. Die extreme Rechte möchte sagen, die Ausländer sind schuld. Und das funktioniert dann so nicht. Und deswegen ist das ein zentraler Bestandteil der extremen rechten Ideologie geworden und der Kommunikation auch.
Und welche Strategien werden da eingesetzt, um Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sehen?
Also der wissenschaftliche Konsens ist zu 99,9%, dass der menschengemachte Klimawandel real ist. Es gibt schon seit, solange ich auf der Welt bin, eigentlich nichts mehr darüber zu diskutieren. Aber die extreme Rechte versucht natürlich diese ganze Zeit diesen Eindruck zu erwecken, als ob das immer noch zur Debatte stünde. Und das kann man mit wirklich vielen kleinen Fake News Geschichten machen. Einfach nur irgendwas behaupten, jedes Mal, wenn wieder ein Temperaturrekord gebrochen wird. Sowas wird versucht zu vertuschen, sie wird versuchen, dass es übertrieben ist. Entweder denkt man sich Fehler aus, die gemacht wurden, oder versucht, irgendwelche Missverständnisse herauszudrehen. Ah, hier hat die ARD Luft- und Bodentemperatur verwechselt oder sowas. Einfach nur, um Verwirrung zu stiften. Es geht gar nicht darum, die Leute zu überzeugen, dass es den Klimawandel nicht gibt. Es geht einfach nur darum, die Leute zu verwirren, dass sie gar nicht mehr wissen, was Sache ist. Merkt euch, Konsens, 99,9% der Wissenschaftler sagen, der menschengemachte Klimawandel ist real. Alles andere, was die Rechten sagen, soll euch nur verwirren.
Wobei ich jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen einen Strategiewechsel beobachte, dass nicht nur gesagt wird, okay, der Klimawandel ist nicht real, sondern mittlerweile sind die Auswirkungen ja so deutlich spürbar, dass gerade von konservativer oder rechter Seite diese Strategie kommt, ja, Scheinlösungen ins Spiel zu bringen. Also zu sagen, ja, okay, wir wollen die Klimakrise bekämpfen, aber wir machen das halt mit Technologien, die im Endeffekt nur fossile Geschäftsmodelle verlängern.
Ja, und das ist natürlich erfolgreicher und gefährlicher. Aber da sehe ich den größten Übeltäter eben nicht bei den extremen Rechten, sondern dann auch mehr im Mainstream und auch mehr in der demokratischen Mitte. Das beste Beispiel war vielleicht die Torpedierung von dem Heizungsgesetz der Ampelregierung. Da wurde ja enorm mit Desinformation gearbeitet und das im Tandem mit der FDP und dem Axel Springer Verlag. Da wurde dann über Wärmepumpen, über das Heizgesetz wurden ganz viele Fakes verbreitet. Und dann wiederum immer sehr viel über E-Fuels oder Wasserstoffheizungen geredet. Also Wasserstoff und E-Fuels werden ein wichtiger Teil sein, aber wir werden weder unsere Autos mit E-Fuels flächendeckend benutzen, noch unsere Wohnungen mit Wasserstoff flächendeckend heizen. Da ist der Stand der Wissenschaft sich auch relativ sicher und rein logisch wird das sich nicht rentieren. Aber indem man immer wieder auf diese potenziellen Möglichkeiten hofft, versucht man jegliche Position, die zum Abbau von Verbrennern oder Gasheizungen führt, als extrem oder nicht rational darzustellen und das als Mittelweg zu präsentieren, der aber de facto einfach nur eine Blockade ist.
Und du hast jetzt schon ein bisschen berichtet, ne, womit ihr euch auch bei Volksverpetzer beschäftigt. Was für eine Rolle spielt denn Klimadesinformation in eurer Arbeit insgesamt?
Ja, Klima ist eines der größten Themen der Fake News Narrative. Es gibt ja so einige große Narrative, die zwei größten sind natürlich Migration und auch Klima, weil es eben natürlich so wichtig ist. Und umgekehrt natürlich auch so im Interesse der extremen Rechten ist, da das Thema runterzuhalten. Denn das letzte Mal, als das Thema groß geworden ist, das war natürlich mit den Fridays for Future Demonstrationen, da ist die AfD auch dann regelrecht abgestürzt in Umfragen. Wenn, dazu hat sie keine Antworten, dazu hat sie keine Lösung, da kann sie nicht mitreden. Das war bei Corona übrigens auch das Gleiche. Die AfD ist auf teilweise 8% in Umfragen abgestürzt, weil zu Corona hatte sie mindestens am Anfang dann keine Antwort und konnte nichts dazu sagen. Da war sie teilweise sogar Teil des Mainstreams und hat vor Corona gewarnt, ganz am Anfang noch. Und genau deshalb versuchen sie dann eben entweder darüber, über Klima und auch Energie, oder natürlich versucht man immer wieder das Thema auf den Klassiker Migration, das das größte Thema ist, abzulenken und da darüber zu reden.
Und gibt es so eine Sache, woran ich Klimadesinformation erkennen kann? Also du hattest eben schon gesagt, entweder die Klimakrise oder die menschengemachte Klimakrise in Frage stellen. Gibt es da noch was, woran ich Klimadesinformation erkennen kann?
Gute Frage. Es gibt da halt sehr viele indirekte Strategien. Wie gesagt, man versucht dann eben andere Themen zu reden. Man versucht natürlich auch ganz allgemein das Vertrauen in Institutionen, in Wissenschaftler, in Medien, in öffentlich-rechtlichen Medien anzuwenden. Ein Teil davon ist, ohne dass ich damit jetzt die Grünen als die beste Partei fürs Klima darstellen will, ist natürlich auch dann die Grünen anzugreifen und deren Glaubwürdigkeit zu torpedieren, weil sie ja auch natürlich am meisten für dieses Thema stehen. Und das ist dann quasi indirekt dann auch eine Strategie davon. Grünen-Bashing ist ja auch sehr beliebt und da gibt es enorm viele Fakes. Und in unserer Erfahrung werden auch die meisten Fakes über die Grünen verbreitet.
Und weißt du auch, was Fake News für einen Einfluss auf die öffentliche Debatte haben? Also das eine ist ja, dass es viele gibt und sie sich auch im Internet teilweise viral verbreiten. Aber hat es dann wirklich auch so einen Einfluss auf unsere Realität und auf die politischen Einstellungen von Menschen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, viele Menschen haben sich radikalisiert. Das muss man sich mal klar machen, wie viel da getäuscht wird. Die Wahl von Trump zum Beispiel hat es ja auch enorm gezeigt, wie viel Desinformation da dahinter steckt. Es gab Untersuchungen, die gezeigt haben, je besser jemand informiert war über Themen wie die Wirtschaft oder Zuwanderung, desto wahrscheinlicher ist es, dass er Harris gewählt hat. Also es korreliert Unwissenheit mit Wählen von extremen Rechten. Und wir sehen das in sehr vielen Themen. Und das ist natürlich in vielen kleinen einzelnen Themen, wenn besonders viele online dann ein Thema pushen und ein Fake gefunden haben oder ein Narrativ gefunden haben, das viele aufspringen lässt, dann fühlen sich große Medien dann in den Zugzwang. Weil man sieht sich ja natürlich dann immer noch als Stimme der Bürgerinnen und Bürger, der Debatten abbildet, die halt auch stattfinden. Die sind dann natürlich enorm verzerrt durch extreme Rechte, durch Bot oder Fake-Accounts aus Russland und verzerrt durch die großen Algorithmen. Und dann versuchen die großen Medien, diese Themen auch abzubilden. Leider dann eben auch sehr oft ungeschickt oder auch naiv, muss man sagen. Oder teilweise auch, ich möchte den Axel Springer Verlag hier ganz dezidiert auch nochmal an den Pranger stellen, mit Absicht, um dann eben diese Narrative auch zu pushen und eben mit Absicht auch in den Mainstream zu lenken. Und das ist dann das große Problem dahinter, dass wir dann diese Narrative mainstreamen. Und einige Fakes, zum Beispiel das Heizungsgesetz, es war nicht so schlecht, wie die Leute glauben. Und bis heute werden die meisten Leute irritiert sein, wenn ich ihnen sage, dass die meisten Sachen, die darüber behauptet wurden, gar nicht stimmen. Und das ist ja auch, das ist eine Fake News, die einfach Mainstream geworden ist.
Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, frage ich mich, können denn dann Faktenchecks überhaupt helfen? Weil die kommen ja meistens erst im Nachhinein, wenn die plakative Nachricht schon in der Welt ist. Ist es dann trotzdem wichtig?
Auf einer Seite natürlich. Ich meine, wir können nicht einfach aufhören, über die Fakten zu reden. Wir können das jetzt nicht einfach aufgeben. Aber klar, technisch gesehen ist Volksverpetzer eine Faktencheck-Seite. Aber wir haben eigentlich aufgehört, uns Faktenchecker zu nennen. Wir nennen es Anti-Fake-News-Blog. Denn wenn man auf einen Fake reagiert, hat man eigentlich fast schon verloren. Und gerade wenn man zu langsam ist oder nicht deutlich genug in seiner Sprache. Also ich habe zum Beispiel letztens einen Faktencheck von der dpa gesehen. Die machen super Arbeit inhaltlich, aber ein Fake über ein Zitat von Robert Habeck, ein angebliches Zitat. Und dann habe ich so, habe ich gar nicht den Fake mitbekommen. Und dann sehe ich, dass der Fake vor 2 Monaten rumgegangen ist. Und dann dachte ich mir, okay, warum macht man jetzt überhaupt noch einen Faktencheck? Wen erreicht das? Und das war auch diese Grundfrage bei Volksverpetzer, als ich vor fast 10 Jahren angefangen habe, mir Faktenchecks zu machen, dachte ich mir, es lesen viel weniger Menschen und dann ohnehin nur diejenigen, die sowieso nicht auf den Fake hereingefallen sind. Und für wen machen wir das dann überhaupt? Und deswegen versuchen wir, hier dieses Spiel umzudrehen. Und wir versuchen selber dann die Akzente zu setzen. Wir suchen die Narrative zu erzählen, auch zu erzählen, die Fakten, die den wissenschaftlichen Konsens dann eben auch verbreiten. Und natürlich ist sehr viel reaktiv, denn meine Aufgabe ist es eigentlich auch nicht, eine Agenda zu pushen. Ich bin keine Partei. Also ich müsste eigentlich sozusagen selber die Debatte bestimmen mit politischen Forderungen. Das wäre theoretisch das Beste, was man machen könnte. Ja, das ist die Aufgabe von den politischen Parteien und da versagen sie bis jetzt eigentlich durch die Bank, muss ich sagen, wenn sie dann nur den Themen hinterherrennen. Aber was das Beste oder was wir machen können als Leute, die versuchen, den Diskurs auf eine faktenbasierte Ebene zurückzubringen, ist eben dann nicht nachzuplappern, nicht die Mythen zu wiederholen und die Frames zu wiederholen, die haben nämlich einen viel größeren Einfluss als die eigentlichen tatsächlichen Behauptungen auf die Meinungsbildung und auf die Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger. Wie gesagt, die Leute fallen ja nicht auf die Sachen rein, weil die Sachen stimmen, weil sie stimmen ja nicht. Niemand, der auf diese Sachen reinfällt, hat sich die Fakten angeschaut und ist dann nur falsch abgebogen. Sie haben sich die Fakten eben nicht angeschaut. Sie haben sich von dieser tollen Story einlullen lassen. Und deswegen müssen wir dann eben auch eine tolle Story erzählen, nur die der Wahrheit.
Du schreibst ja in der Einleitung von deinem Buch auch, es ist ein Plädoyer dafür, Aufklärung anders zu gestalten, also nicht immer so ernst zu sein, vielleicht oder sogar nicht immer so seriös zu sein. Wie schaffst du diese Balance? Wir wollen Informationen verbreiten, aber gleichzeitig auch Menschen emotional erreichen. Geht das überhaupt gleichzeitig und wenn ja, wie?
Ich glaube ja, denn es gibt so eine falsche Dichotomie. Es herrscht Verwirrung zwischen Neutralität und Objektivität. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und Leute meinen, seriös ist, wer emotionslos einem sachlich Sachen präsentiert. Und wer es emotional macht, ist unseriös. Aber in gewisser Weise, und es liegt auch daran, wie das Internet funktioniert, gibt es hier so einen Paradigmenwechsel. Ja, natürlich, wenn man emotional ist, ist man anfälliger für Fakes, für Manipulation. Und das stimmt auch. Aber viele Leute meinen, wenn jetzt ein Wissenschaftler, ein Tagesschau-Moderator dir nicht zeigt, wie er sich darüber dazu fühlt, über diese Sache, was er sich darüber denkt, dann spielt er einem ja was vor. Das ist ja irgendwo Fake. Und deswegen gibt es da so ein Misstrauen. Umgekehrt Leute wie Donald Trump, die sind ehrlich mit ihren Emotionen, aber lügen dich an. Und deswegen, die Leute finden dann solche Leute, die sie anlügen, aber ehrlich in ihren Emotionen sind, vertrauenswürdiger als Leute, die einem die Wahrheit sagen, aber dann nicht zeigen, wie sie sich darüber fühlen. Und wir versuchen uns das so ein bisschen zunutze zu machen, dass wir nicht nur transparent mit den Fakten sind, sondern auch transparent darüber, wie wir uns dazu fühlen. Und natürlich gibt es dann Grenzen und auch sicherlich Grenzen, die ich manchmal überschritten habe, in denen ich, als ich Sachen ausprobiert habe, keine Frage. Aber es geht darum, den Leuten auch zu zeigen, dass hier Menschen sind, die ihr Herz offenlegen auch. Und das erzeugt auch Vertrauen. Zusätzlich zu dem Anspruch, den wir an uns haben. Denn wir haben so eine Regel, wir versuchen wirklich jede einzelne Tatsachenbehauptung mit einem anklickbaren Quellenlink zu belegen. Alles soll nachvollziehbar sein, alles soll leicht zu verstehen sein. Jeder soll selber überprüfen können. Und so können wir dann auch garantieren, dass wir nicht dann auch noch selber in diese Falle tappen, dass wir dann Leute mit Emotionen manipulieren, auf irgendwas reinzufallen, sondern da ist dann absolute Transparenz. Also man muss beides haben, gute wissenschaftliche Grundlage und dann auch transparent mit den Emotionen.
Ja, also emotional erfahrbar, aber faktisch hinterlegt und gut recherchiert. So die Kombi aus beiden. Und es erinnert mich auch daran, um diese, ich glaube, das ist eine Strategie auch in der Werbung, immer nach dem Warum zu suchen, weil es bringt ja nichts, Menschen nur Fakten zu liefern, sondern man muss ihnen ja erzählen, was hat das mit dir, mit deinem Leben konkret zu tun? Und das schaffe ich ja nur über so eine emotionale Erzählung.
Genau, wir wollen ihnen ja nicht irgendwas erzählen oder über ihre Köpfe hinweg erzählen oder wir wollen es ja auch nahbar machen. Wir wollen, dass es verständlich ist. Ist es mir teilweise aufgefallen, dass ich dann einen Faktencheck gemacht hatte und dann ist meine Großmutter hatte das gelesen und hatte gefragt, ob das stimmt oder so irgendein Fake. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und dann habe ich festgestellt, dass ich es ihr ganz anders erkläre, als wie ich es in den Faktencheck gemacht habe. Emotional, in einfacher Sprache, kurz den Hintergrund erklärt, damit sie den Kontext weiß. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, warum ist das nicht der Faktencheck? Warum denke ich nicht beim Schreiben, ich versuche es jemandem zu erklären, der es nicht versteht? Und so versuchen wir dann ranzugehen an die Sache.
Das heißt, das kann man auch insgesamt für Klimakommunikation eigentlich als Erkenntnis mitnehmen, andere Geschichten zu erzählen, und zwar persönliche und emotional nahbare, die dieses Menschliche in den Vordergrund rücken.
Genau. Wir denken immer sehr von Policy, von großen Ideen, von es müsste das und das passieren, wir müssten das und das machen. Wir müssen viel mehr von hinten denken. Also jetzt steht jemand vor dir und sagt, okay, und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt konkret? Was kann ich tun? Und dann, wir müssen uns mehr Gedanken drum machen, was wir dem sagen und was überhaupt das Sinnvollste ist, was diese Person dann auch machen kann. Und das Problem ist, wir hängen da hinterher. Wir hängen da hinterher, weil wir die Wissenschaft haben, weil wir auf die Fakten bestehen wollen. Die extreme Rechte möchte nur an die Macht, die möchte nur gewählt werden. Und deswegen steckt sie die ganze Zeit die Energie und das Geld da rein, sich zu überlegen, okay, und wie verkaufen wir das den Leuten, dass das denen gefällt? Die machen sich nur darüber Gedanken. Und jetzt in den letzten Jahren sind sie halt sehr gut geworden, das halt auch umzusetzen. Das sind sehr gute Verkäufer von Märchen. Und das ein oder andere müssen wir uns halt eben halt auch von denen abschauen.
Ja, es bringt nichts, gute Ideen und gute Inhalte zu haben, wenn niemand davon erfährt oder sie so erfährt, dass man sie versteht und überzeugend findet. Wir haben jetzt viel über Klimadesinformation geschrieben, das ist anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen, aber die Klimakrise an sich ist ja jetzt auch nicht so ein besonders aufmunterndes, angenehmes Thema. Was hilft dir angesichts der Lage, nicht zu verzweifeln?
Ich habe generell einen positiveren Ausblick, glaube ich, auf die Welt. Ich bin einfach ein Optimist und ich glaube, was mir hilft, ist, mir irgendwo klar zu machen, dass ja, auch wenn Klimathemen gerade nicht so groß im Kurs sind und groß im Diskurs sind, dass wir uns doch ein bisschen mehr bewusst machen sollten, dass bei allen Problemen mit allen Klimazielen und so weiter, jetzt gerade akut hier in Deutschland, ist der Ausblick eigentlich sehr gut. Was meine ich damit? Wir haben ein bisschen gewonnen und haben es nicht gemerkt. Es könnte natürlich besser gehen, aber wenn man sich klar macht, wie billig Batterien, Solarzellen und Windkraft und alles inzwischen geworden ist. Aus wirtschaftlicher Sicht arbeitet sozusagen der Markt mit uns mit, ja, mit Rückenwind. Und es ist nämlich jetzt einfach die wirtschaftlichere Entscheidung, erneuerbar zu produzieren, erneuerbare Energien auszubauen, sich eine Wärmepumpe einzubauen, statt jetzt noch eine Gasheizung. Also wirklich jeder, der dann wirtschaftlich denkt, auch wenn ihm das Klima völlig egal ist, wird zum Schluss kommen, das muss man klimaneutral machen, sozusagen. Ja. Wärmedämmung, Batteriespeicher, Solarzellen aufs Dach machen, damit kann man Geld verdienen. Fossile werden so oder so langfristig extrem teuer. Das sind schlechte Investments. Und deswegen gibt es ja auch so viele Fake News gegen die Wärmepumpe und auch gegen die erneuerbaren Energien, weil die großen Konzerne, die wissen, dass ihre milliardenschweren Investments in das Gasnetz oder sowas, dass die jetzt eigentlich schon jetzt wertlos sind und sie versuchen noch ein paar Jahre rauszuholen, weil der Zug ist abgefahren. Die Energiewende kommt. Sie muss schneller kommen, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir erstmal den Rückenwind. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Also es ist eine schöne Sichtweise, finde ich. Und gerade diese wirtschaftliche Betrachtung, dass es einfach wirtschaftlich Sinn macht, nachhaltig zu handeln. Das hat uns letzte Folge auch die Unternehmerin Annika Roth eindrücklich als Unternehmerin eben dargelegt. Deswegen gibt es ja überhaupt erst diese Fake News. Sonst könnte man ja Wärmepumpen und E-Autos auch mit Fakten vielleicht widerlegen, kann man aber nicht. Und deswegen braucht es eben überhaupt erst Fake News. Und schaffst du das so im Alltag, die Dringlichkeit der Klimakrise an dich ranzulassen?
Vielleicht verdränge ich es teilweise ein bisschen. Es ist sehr gefährlich, wenn man jetzt ein bisschen zu weit denkt und zu pessimistisch denkt, weil das Problem ist, wenn wir in so einen Pessimismus verfallen, werden wir sehr schnell demotiviert und dann machen wir gar nichts. Und es geht ja nicht nur um uns selber, sondern auch um alle anderen Menschen. Es geht um auch zukünftige Generationen. Und es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Und deswegen alles, was wir rausholen können, jedes Promille Grad, das wir retten können, ist es wert. Und wir sollten dann auch weiterkämpfen. Und ja, gerade als junger Mensch, ich bin Anfang 30, werde ich das ja auch noch erleben. Deswegen jede Energie, die ich jetzt reinstecke, alles, was ich jetzt Positives erreichen kann, davon habe ich später auch noch was. Ich sehe es als meine bessere Einzahlung in die Rentenkasse.
Auch eine sehr konkrete Perspektive darauf, das finde ich gut. Was meinst du denn, müsste passieren, dass mehr Menschen diese Dringlichkeit mehr an sich ranlassen, ohne aber zu verzweifeln, sondern so, dass sie eher mehr ins Handeln kommen oder sich halt politisch dafür engagieren?
Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sollten gar nicht von Dringlichkeit oder Panik, berechtigter Panikmache kommunizieren. Ich glaube, alle die Menschen, die auf dieses Argument anspringen, sind schon angesprungen. Ich glaube, viele Menschen sind auch schon grundlegend vom Konzept überzeugt. Und jetzt ist dann eher die Gefahr größer, dass sie dann von dem Problem und dem Ausmaß des Problems erschlagen werden. Ich glaube, jetzt können wir es cleverer machen, wenn wir das manchmal eben halt auch nicht ansprechen und dann einfach auch sagen, möchtest du eine niedrige Stromrechnung? Pack dir Solarzelle drauf, schau, dass wir mehr Windräder haben, weil die billigeren Strom produzieren können.
Hm.
Dass wir den Leuten sagen, hey, du sparst jetzt sofort Geld und rettest das Klima.
Ja, oder vielleicht, wenn wir wieder zu den Geschichten zurückkommen, muss man sich auch überlegen, welche Geschichte erzähle ich für welche Person. Ne? Also ich glaube, es gibt verschiedene Geschichten, die wir erzählen müssen, um verschiedene Leute überzeugen zu können, weil sie halt auch eine ganz unterschiedliche Lebensrealität haben.
Und ich glaube, die Geschichte, wir müssen jetzt was tun, sonst kommt die Katastrophe, ist erzählt und ist auch, glaube ich, angekommen. Nicht, dass wir sie jetzt totschweigen sollten oder sonst irgendwas. Es ist ja da, es ist ja real. Aber wir müssen auch mal andere Geschichten erzählen, um andere Leute auch zu erreichen.
Ja, und gerade diese Geschichte, die Erneuerbaren haben einen weltweiten Siegeszug angetreten und sind eigentlich nicht mehr zu stoppen und bringen uns so viele Vorteile, vor allen Dingen auch für unseren Geldbeutel, die muss noch mehr erzählt werden.
Das ist meine Meinung. Und das versuchen wir bei Volksverpetze auch so ein bisschen zu machen. Wenn dann wieder die Fakes über Wärmepumpen oder was weiß ich, Solarzellen kommen, versuchen wir die Geschichte zu erzählen, wie du Geld sparen kannst mit Erneuerbaren.
Und apropos Geschichten, du kannst dich jetzt mal kurz zurücklehnen. Wir sind nämlich an der Stelle im Podcast angekommen, wo wir immer einen kleinen Exkurs machen. Und zwar geht es um ein Klimadilemma, also so eine verzwickte Situation, vor die uns die Klimakrise im Alltag oder auch als Gesellschaft stellt. Und Manuel und Julian vom Klimanewsletter Treibhauspost, die stellen uns jetzt ein solches Klimadilemma vor.
Das Klimadilemma.
Emanuel, es ist ja leider so, dass große Teile der Erde durch die Klimakrise einfach unbewohnbar werden. Und wir wollen uns heute fragen, welche Verantwortung folgt daraus für Industrienationen wie Deutschland?
In diesem Jahrhundert wird das schon passieren und wird krasse Folgen haben, unter anderem eben Klimamigration. Und da wollen wir eben mal genauer drüber sprechen, einfach weil super viele Menschen davon betroffen sein werden, dass Teile unbewohnbar werden.
Du hast da sogar eine Studie rausgesucht?
Die war ziemlich viel in den Medien auch, das ist gar nicht so lange her. Da haben ForscherInnen die Klimanische des Menschen ausgerechnet und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz, weil so eine Klimanische ja bisher dann immer für Pflanzen und Tiere und so ausgerechnet wurde, also in welchen klimatischen Bedingungen gedeihen die am besten und so weiter. Und die haben es halt jetzt mal zum ersten Mal auch für Menschen gemacht und haben halt herausgefunden, dass bei dem aktuellen Pfad, den wir gerade haben, bis zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel der Weltbevölkerung außerhalb dieser Klimanische leben würden.
Also quasi in für Menschen eigentlich nicht mehr wirklich bewohnbaren Bereichen.
Weil es viel zu heiß ist, weil Dürre herrscht und so weiter, genau.
Und laut dem Sachverständigenrat für Integration und Migration von der Bundesregierung könnte wirklich bis 2050 über 1 Milliarde Menschen zur Flucht gezwungen sein und ihre Heimat verlassen müssen. Und ein großer Teil dieser flüchtenden Menschen stammt dann auch noch aus eh schon krisengeschüttelten Ländern wie zum Beispiel Afghanistan oder Syrien.
Und da sieht man ja schon, das sind jetzt irgendwie alles Regionen und Länder, die kaum bis gar nicht zur Klimakrise beigetragen haben. Deswegen finde ich schon, dass westliche und reiche Industrienationen da eine starke moralische Verantwortung haben, zu helfen. Wie könnte man das machen als Deutschland zum Beispiel?
Da gibt es auch schon Vorschläge von diesem Sachverständigenrat und der hat 3 konkrete Instrumente genannt. Nämlich einmal den Klimapass, der für Personen ist, die wirklich einfach nicht mehr in ihrer Heimat leben können und dann Daueraufenthaltsrecht bekommen würden. Dann gäbe es noch als zweites die Klimacard für Menschen, die ihr Land vorübergehend verlassen müssen, aber perspektivisch zurückkehren können. Und als drittes das Klimavisum, das ist dann ein Arbeitsvisum aus den genannten Gründen.
Wenn wir jetzt so über diese krassen Folgen sprechen und auch wie wir dem begegnen können mit diesen ganzen politischen Instrumenten, dann finde ich es einen Punkt super, super wichtig, nämlich, dass Klimamigration nicht so ein Schreckensbild der Zukunft ist, sondern dass es ja heute schon stattfindet, wobei man beobachten kann, dass die Menschen kaum international fliehen, sondern vor allem innerhalb ihrer Länder fliehen und wenn außerhalb des Landes, dann vor allem in Nachbarländer.
Und dass die meisten Menschen auch wieder in ihre Heimat irgendwann zurückkehren können und wollen vor allem. Und gerade deswegen ist es halt so fatal, wenn so ein Schreckensbild gezeichnet wird mit Flüchtlingsströmen, die vom globalen Süden in den globalen Norden flüchten. Dafür gibt es nämlich keine wissenschaftliche Grundlage. Das ist letztendlich eine Angstmache und damit ist den Betroffenen nicht geholfen, sondern am Ende spielt man damit rechten Parteien und Menschen in die Karten.
Trotzdem wird Migration natürlich weltweit zunehmen und da finde ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir heute darüber sprechen und uns auch gemäß unserer Verantwortung, die wir haben, vorbereiten.
Thomas, ist das Thema Klimamigration auch was, was euch beim Volksverpetzer regelmäßig begegnet?
Tatsächlich weniger. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen fast zynisch betrachtet, so ein kleines Gotcha, dass genau diejenigen, die so gegen Migration sind und so gegen Schutzsuchende sind, mit ihren Fakes über das Klima verursachen werden, dass wir Migrationen und Fluchtbewegungen haben von nie geahnten Ausmaßes, wie nie zuvor in der Geschichte, dass man sagen kann, ihr werdet genau das Problem erst hundertfach erschaffen, das, über das ihr euch jetzt aufregt. Aber andererseits gibt es auch nicht viele Fakes dazu. Also dieses Problem existiert für die Rechten nicht und die reden auch nicht darüber. Und um ehrlich zu sein, überzeugt man auch sie nicht mit diesem Argument. Deswegen reden wir eigentlich auch tatsächlich nicht viel darüber. Aber das ist eher ein Argument, dass man Leuten erklären kann, die das Problem schon begriffen haben und die natürlich auch wissen, dass die extreme Rechte nicht nur keine Lösungen für die Probleme unserer Zeit hat, sondern die Probleme teilweise erst verursacht oder zumindest schlimmer macht.
Ja, das heißt, bei diesem Thema ist es eher andersrum. Ne? Man muss irgendwie gucken, wie man das in die Debatte reinbekommt und wie man überhaupt anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, auf was wir uns da in Zukunft einstellen müssen.
Ich glaube, unsere Energie ist sinnvoller angelegt, wenn wir uns überlegen, wie können wir diese Verantwortung, die beiden angesprochen haben, die die westlichen Zivilisationen und Nationen haben, wie wir der gerecht werden, wie wir erneuerbare Energien umstellen, wie wir Marktführer in erneuerbaren Technologien werden, die wir dann auch in andere Länder exportieren können. Das sind auch dann Themen, glaube ich, mit denen man dann auch viele ansprechen kann und auch viele ansprechen kann, abseits von der Klimathematik an sich.
Mhm, wo wir wieder bei den positiven Geschichten wären. An dieser Stelle auch ein kleiner Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf konstruktive Perspektiven über die Klimakrise, dann könnt ihr die alle 2 Wochen im Klima-Newsletter von Julian und Manuel lesen. Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen und ihr könnt sie kostenlos abonnieren unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und Thomas, wir sind jetzt am Ende angelangt. Zum Schluss habe ich noch die klassische Service-Frage für unsere HörerInnen. Hast du noch ein paar Tipps, wie man konkret als Einzelperson Desinformation begegnen kann?
2 Sachen, die du quasi A, selbst nicht Fake-Verbreiter wirst. Denk dran, es ist richtig unhöflich zu deinen Freunden, wenn die auf einen Fake reinfallen, weil du ihn geteilt hast und sie dachten sich, wenn du das teilst, dann muss das ja vertrauenswürdig sein. Egal, was du teilst, besonders dann, wenn du meinst, das entspricht 100% meinem Weltbild. Das sagt was Negatives über jemanden, den ich nicht mag und das ist auch, was ich voll erwarten würde. Genauso kriegen dich Fake News. Teile es erstmal nicht, nur wenn es von einer Quelle ist, der du sehr vertrauen kannst oder wenn du dir die Mühe machst, es einmal zu googeln. Und das andere, Fake News von Fremden in Anführungsstrichen. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist im Zweifel teile den Fake nicht, wenn du dich nur darüber aufregen willst. Also ich sehe viele von euch, wenn ihr eine Bildschlagzeile seht oder einen AfD-Post oder ein KI-generiertes Bild, das die AfD geteilt hat, ihr teilt das immer und sagt,
oh Gott, wie dumm, oder das kann doch nicht wahr sein, oder sind die wirklich so blöd, oder sehen die nicht, dass da sechs Finger sind? Das ist keine Widerlegung. Ihr tragt nichts zur Aufklärung bei, ihr teilt aber den Fake weiter. Ich weiß, ihr seid nicht drauf reingefallen, aber eure Aufregung ist mit eingepreist. Die setzen darauf, dass sie euch drüber aufregt. So kriegen sie eure Reichweite, weil vielleicht irgendjemand in eurem Feed, der nur das Bild sieht und vielleicht dann darauf reinfällt. Und es Studien zeigen auch, selbst wenn wir wissen, dass Dinge falsch sind, wenn wir sie ganz oft hören, werden sie uns vertrauter. Und was vertrauter ist, halten wir für wahrer. Teilt nicht Fakes, um euch drüber aufzuregen. Teilt Fakten, damit die sich drüber aufregen.
Okay, danke. Das sind zwei sehr konkrete Sachen. Die nehme ich auch nochmal mit für meine Aktivitäten auf Social Media. Und Thomas, dir erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und für die persönlichen Einblicke in deine und eure Arbeit. Und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch gefällt, was wir hier machen, dann nehmt euch doch noch 10 Sekunden Zeit und gebt uns ein paar Sterne in eurem Podcast-Player. Und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Wir machen eine kurze Winterpause und sind am 13. Februar zurück. Bis dahin, eine hoffnungsvolle Zeit.